NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Sabine Rhein. Guten Abend. In Halle in Sachsen-Anhalt sind heute Schüsse gefallen. Die Behörden haben von einer Amoklage gesprochen. Zwei Menschen sind ums Leben gekommen. Augenzeugen sagen, eine Synagoge sei attackiert worden. Stundenlang waren Bewohner dort und auch im nahegelegenen Landsberg heute aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Was bisher über die Ereignisse und möglichen Hintergründe bekannt ist, hören wir gleich hier von unseren Korrespondenten. Zuvor noch ein Blick auf weitere Themen. Ein wichtiges Ereignis im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien. Denn in Nordsyrien hat der Angriff der türkischen Armee begonnen. Wir berichten auch hier durch unseren Korrespondenten. Die Bundesregierung hat das Klimapaket auf den Weg gebracht. Es soll Deutschland verändern, den Ausstoß von Kohlendioxid deutlich verringern. Wir berichten gleich und kommentieren. Nur wenige Kilometer von den Ereignissen in Halle entfernt feiern die Leipziger die Erinnerung an den 9. Oktober vor 30 Jahren. Ohne die Großdemonstration an diesem Tag hätte es den Mauerfall am 9. November vermutlich nie gegeben. Klare Worte fielen in Brüssel heute ein weiteres Mal Richtung London und der Chemie-Nobelpreis 2019 ist heute an drei Batterieforscher vergeben worden. Vom Yom Kippur ist das Versöhnungsfest und für Juden der höchste Feiertag. Heute an diesem Tag sind in Halle in Sachsen-Anhalt in der Nähe der Synagoge und nahe dem jüdischen Friedhof Schüsse gefallen. Ein Mann und eine junge Frau sind getötet worden, hieß es von der Polizei. Die Einsätze sind bis zum späten Nachmittag noch gelaufen. Es gab spärliche Hinweise lange Zeit. Es heißt, eine Frau sei in der Nähe des jüdischen Friedhofs erschossen worden, danach ein Mann in einem Dönerladen. Was ist das Motiv? Die Bundesanwaltschaft hat sich eingeschaltet. Dazu gleich mehr. Zunächst das Wichtigste, vor anderthalb Stunden zusammengefasst von Hanno Bauer in Halle.
Noch immer läuft zur Stunde der Polizeieinsatz. Die Polizei geht inzwischen von mehreren Tätern aus, bis zu vier sollen es sein. Auch in Widersdorf, Queis, einem Ortsteil von Landsberg im Saalekreis, nur wenige Kilometer entfernt, gab es dann Schüsse. Einer der Täter ist dorthin wohl mit einem gekaperten Taxi geflüchtet, das die Polizei stoppen konnte. Auf der Flucht schoss der Mann dann wohl um sich. Und in Halle läuft derweil die weitere Suche. Polizeisprecher Ralf Karlstedt sagt:
Es ist richtig, wir wissen derzeit noch nicht, wie lange hier sich die Sache noch abspielen wird. Deshalb bitten wir noch mal dringlich, bleiben Sie in Ihren Wohnungen. Ansonsten gibt es immer wieder Hinweise, dass sich möglicherweise noch Tatverdächtige hier in der Stadthalle bewegen. Und diese prüfen wir im Einzelnen ab.
Neben den zwei Getöteten gibt es auch noch weitere Verletzte, die zurzeit operiert werden. Insgesamt ist auch jetzt am späten Nachmittag die Lage noch sehr unübersichtlich. Es gibt teilweise widersprüchliche Meldungen, vor allem in den sozialen Netzwerken. Einige davon, zum Beispiel eine Geiselnahme in Halle, hat die Polizei inzwischen dementiert. Die Stadthalle spricht von einer Amoklage und hat einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen. Alle Polizeieinheiten des Landes, auch aus Magdeburg, sind inzwischen in Halle. Der Ministerpräsident des Landes zeigte sich betroffen und sagte, dass hier nicht nur Menschen aus der Mitte der Gesellschaft gerissen wurden, sondern es damit auch einen feigen Anschlag auf das friedliche Zusammenleben der Menschen in unserem Land gegeben habe.
Soweit Hanno Bauer aus Halle und vor wenigen Minuten hieß es, dass die akute Gefährdungslage in Halle aufgehoben ist. Die Menschen dürfen sich wieder auf die Straße begeben. Die Bundesanwaltschaft hat sich eingeschaltet in die Ereignisse in Halle und Landsberg. Holger Schmidt ist einer unserer Terrorexperten der ARD. Was war der Anlass für die Karlsruher Behörden, sich zu beteiligen?
Generalbundesanwalt Peter Frank hat gesagt, dass das, was er in Halle sieht, für ihn eine so herausragende Straftat schon jetzt ist, dass er eine sehr seltene Karte gespielt hat, die ihm das Gesetz aber gibt, nämlich die sogenannte Evokation. Der Generalbundesanwalt kann Verfahren an sich ziehen, auch wenn sie nicht oder zunächst mal auf den ersten Blick nicht Terrorismus- oder Spionagestraftaten sind, für die er sonst zuständig ist, wenn diese Verfahren schwere Straftaten sind und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ganz besonders beeinträchtigen. Das hat er zuletzt bei Walter Lübcke, dem Kasseler Regierungspräsidenten, der ermordet worden ist, getan. Insgesamt ist das aber eine ausgesprochen seltene Aktion, diese Evokation. Der Generalbundesanwalt fand allerdings dann heute schon zur Mittagszeit, dass das bei offenkundig vorliegenden liegenden Toten. Zwei Tote waren zu dem Zeitpunkt schon bestätigt. Und der ganze, die ganzen Umstände dessen, was in Halle passiert ist, dass das eben ein Fall ist. Und das heißt jetzt, die Ermittlungen werden in Karlsruhe geführt. Wozu das dann im nächsten Schritt führt, was sich da rausstellt, ob das vielleicht tatsächlich auch in Richtung Terrorismus läuft, ob er vielleicht an irgendeinem Punkt zur Erkenntnis kommt, jetzt soll wieder die Landesstaatsanwaltschaft ermitteln, das muss man sehen. Aber jetzt zunächst einmal ist eben die Bundesanwaltschaft als Ermittlungsbehörde zuständig.
Aber einen Hinweis auf die Täter oder den Täter und das Motiv ist das alleinige Einschalten der Bundesanwaltschaft noch nicht.
Nein, das zeigt nur, dass eben die Tat als so gravierend wahrgenommen wird. Es hat im Laufe des Nachmittags Medienberichte gegeben, wonach die Bundesanwaltschaft Anhaltspunkte für eine rechtsterroristische Tat hätte. Ich habe nachgefragt bei der Bundesanwaltschaft, da hat es sich um ein Missverständnis gehandelt. Das ist eine Möglichkeit, die man in Karlsruhe sieht, aber das war nicht der Grund, warum man das Verfahren an sich gezogen hat, sondern der Grund war eben tatsächlich eben diese spektakuläre Tat mit mindestens zwei Toten, die eben dazu führte, dass der Generalbundesanwalt gesagt hat, das ist so gravierend, das muss ich mit meiner Behörde übernehmen und wenn wir dann mehr sehen, wenn wir besser wissen, wohin die Tat läuft, dann kann man so eine Entscheidung hier wieder rückgängig machen.
Wäre es voreilig zu vermuten, dass die Nähe zu der Synagoge und dem jüdischen Friedhof eben doch eine Rolle gespielt hat?
Also ob das den Generalbundesanwalt bei seiner Entscheidung getragen hat, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber dass das natürlich etwas ist, was die Ermittler auch beschäftigt und was die Frage nach dem Motiv nach sich zieht, das ist natürlich ganz sicher so. Ein Angriff auf eine Synagoge ist in Deutschland schon an sich einfach eine Straftat von ganz, ganz erheblicher Bedeutung. Zwei Tote kommen dann noch hinzu, Schwerverletzte kommen dann noch hinzu, flüchtige Täter sind unterwegs. Das ist einfach eine dramatische Situation, in der nach meinem Eindruck dann eben die Justiz, der Rechtsstaat eben auch sehr deutlich zeigt, will, dass man das Ganze eben auch entsprechend wichtig nimmt und mit entsprechenden Möglichkeiten dann eben da herangeht.
Aus Karlsruhe, dem Sitz der Bundesanwaltschaft, war das Holger Schmidt. Seit Tagen ist die Rede von einem türkischen Angriff auf den Norden Syriens. Und heute hat er wohl begonnen. Der türkische Präsident will syrische Flüchtlinge dort über die Grenze in den Norden abschieben. Aber es ist Kurdengebiet. Die YPG hat dort, unterstützt von US-amerikanischen Einheiten, den IS bekämpft. Ich habe unseren Korrespondenten Christian Buttgereit vor etwa einer halben Stunde gefragt, was sich im Norden Syriens heute ereignet hat.
Also los ging es um 16 Uhr mit Bombardements auf die Ortschaft Ras al-Ain. Die türkische Armee hat dort nach eigenen Angaben Munitions- und Waffendepots der YPG-Milizen angegriffen. Sie selber schreiben davon, dass dort Zivilisten getroffen wurden. Allerdings werden jetzt auch keine Informationen über Tote oder Verletzte transportiert. Dann ging es weiter mit Angriffen auf die Stadt Tel Abyad. Das ist direkt hinter der türkischen Grenze auf syrischem Boden. Die Stadt wurde mit Artilleriefeuer aus der Türkei beschossen. Es ist also noch keine Bodentruppenbewegung dort zu erkennen. Umgekehrt ist erste Gegenwehr zu erkennen. Es waren 6 Raketen geflogen von syrischer Seite auf die türkische Stadt Ceylanpınar. Dabei gab es aber angeblich nach türkischen Angaben auch keine Verletzte. Allerdings sieht man auf beiden Seiten der Grenze im Moment große schwarze Rauchwolken in den Himmel steigen.
Sind denn noch US-amerikanische Einheiten da oder sind schon alle abgezogen?
Aus diesem Gebiet hatten sich die Einheiten zurückgezogen. Dabei handelte es sich aber auch nur um etwa 50 Spezialkräfte, die ihre Posten in den letzten Tagen dort zusammengepackt haben. Und über diesen Angriff heute war Donald Trump auch im Vorfeld informiert worden, mit etwas Vorlauf. Und er hatte ja vorher eben letztendlich mit dem Abzug seiner Truppen dort für die Türkei überhaupt die Möglichkeit eröffnet, dort militärisch in Aktion zu treten, was sie jetzt getan haben.
Die kurdische YPG, eigentlich ein Verbündeter zumindest der Amerikaner, auch Europas gegen die Terroristen des IS, haben diese ja erfolgreich bekämpft, auch gefangen genommen und müssen sich jetzt gegen die Aggression aus der Türkei wehren. Sie sagen schon, dass es Gegenschläge gegeben hat. Welche Möglichkeiten haben die Kurden noch, sich zu wehren?
Also einerseits haben sie noch relativ viel Waffen wohl, eben die sie durch die Bekämpfung des Islamischen Staats noch haben. Und sie wurden ja beispielsweise von Deutschland auch ausgestattet mit Milan-Raketen. Das können sie gegen jetzt die Türkei einsetzen. Es wird von ungefähr 100.000 Kämpfern in dem Gebiet ausgegangen. Und es gibt bei den Kurden eben die Überlegung, ob man nicht das Assad-Regime jetzt um Hilfe ruft. Die Kurden sind keine großen Assad-Freunde, aber man hatte eine mehr oder weniger friedliche Koexistenz trotz der kurdischen Teilautonomie in Nordsyrien. Und genau das hat Russland jetzt auch ins Spiel gebracht, dass man noch da miteinander redet. Die Frage ist, ob Assad sich darauf einlässt und was das eben für eine Konfrontation mit der Türkei bedeuten würde.
Soweit Christian Buttgereit über die türkische Offensive im Norden Syriens und sowohl darüber als auch zu dem Angriff in Halle sendet das Erste heute Abend einen Brennpunkt nach der Tagesschau. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das Thema dieses Tages, das Deutschland ja verändern soll, ist das Klimapaket. Die Bundesregierung hat es heute verabschiedet. In gut 10 Jahren soll die Menge an Treibhausgasen drastisch sinken, vor allem dadurch, dass man das Stück für Stück verteuert, was viel CO2 verursacht. Und jedes Jahr soll überprüft werden, ob die einzelnen Bereiche, ob Verkehr, Industrie und Landwirtschaft ihre Ziele so erreichen. Martin Polanski berichtet.
Als Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD am Mittag das Klimaschutzgesetz vorstellt, wirkt sie ausgesprochen zufrieden.
Die Zeit, wo die Umweltministerin bitte, bitte gesagt hat und den anderen ständig auf die Füße treten musste, diese Zeit ist jetzt endgültig vorbei.
Früher hätten die anderen Minister sie gerne mal ignoriert, wenn es um den Klimaschutz ging. Jetzt seien alle in der Pflicht.
Kurz gesagt ist es so, dass Klimaschutz jetzt wirklich Gesetz wird. Es wird verbindlich. Das ist ein ganz wichtiger Fortschritt gegenüber der bisherigen Situation. Und wir sind damit weltweit das erste Land, das sich einen derartig verbindlichen Fahrplan in Richtung Treibhausgasneutralität gegeben hat.
Bis 2030 soll Deutschland so seinen CO2-Ausstoß um 55% verringern gegenüber 1990. Durch eine Reihe von Einzelmaßnahmen, beschrieben im Klimaschutzprogramm. Da ist zum einen der CO2-Preis, der zukünftig auf Heiz- und Kraftstoffe erhoben wird. Benzin zum Beispiel wird sich dadurch schrittweise ab 2021 um jeweils einige Cent verteuern. Und viele Ministerien haben nun eine ganze Liste, die sie abarbeiten müssen. CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier zum Beispiel will gleich morgen in Kiel etwas auf den Weg bringen, ganz ohne Bitte, Bitte der SPD-Kollegin.
Es geht darum, dass Schiffe, die in den norddeutschen Häfen vor Anker liegen, in dieser Zeit ihre Energie- und Stromversorgung nicht über Dieselaggregate laufen lassen, sondern über Landstrom, vorzugsweise aus erneuerbaren Energien.
Und CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer steht vor der Aufgabe, die Kfz-Steuer stärker am CO2-Ausstoß auszurichten. Schon nächste Woche will sich das Bundeskabinett damit befassen. Auch da soll die SPD-Umweltministerin jetzt nicht mehr lange bitten müssen. Allerdings, viele bezweifeln, dass die Summe der Einzelmaßnahmen ausreicht, um die Klimaziele tatsächlich zu erreichen. Viel Klein-Klein ergebe eben selten etwas Großes. Der grüne Fraktionschef Anton Hofreiter formuliert es so.
Die Bundesregierung hat es tatsächlich geschafft, nachdem Millionen von Menschen auf die Straße gegangen sind, nachdem monatelang darüber gesprochen worden ist, dass endlich der große Wurf kommen muss für den Klimaschutz, ein Klimapäckchen zu verabschieden, das weit hinter dem Möglichen und weit hinter dem Nötigen zurückfällt.
Ralf Schulte vom Naturschutzbund NABU formuliert es etwas anders.
Deshalb würde ich gerne mit Faust zitieren, der Wörter höre ich gern, aber allein mir fehlt der Glaube, denn die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen ganz anderes, dass Ziele nicht erfüllt werden.
Auch in den Wirtschaftsverbänden gibt es Zweifel, dass die Klimaziele mit dem Paket erreicht werden. Stattdessen könnten die Beschlüsse die Verbraucher und Unternehmen teuer zu stehen kommen, warnt der Bundesverband der deutschen Industrie. Und die kleinteilige deutsche Sektorsystematik konterkariere die europäische Klimapolitik. Am unzufriedensten sind aber die Klimaaktivisten, die heute eine Brücke im Regierungsviertel blockieren. Sie wollen Klimaneutralität bis 2025 und nicht erst 2050, wie die Bundesregierung es als Ziel verfolgt. Für radikale Forderungen ist Umweltministerin Schulze aber nicht zu haben. Und deshalb versucht sie es dann doch mit einem Bitte, Bitte.
Es polarisiert sich im Moment sehr stark. Die, die auf jeden Fall dafür sind und die, die ganz dagegen sind. Die Wahrheit ist aber in der Mitte. Wir müssen die gesamte Gesellschaft mitnehmen. Das ist eine Demokratie hier. Wir müssen überzeugen. Und das will diese Regierung. Und das ist was, wo ich finde, da muss die Diskussion auch insgesamt ein bisschen sachter werden.
Martin Polanski berichtete aus Berlin. Die einen kritisieren von der einen, die anderen von der anderen Seite dieses Klimapaket. Was also ist unterm Strich dran? Hören Sie einen Kommentar von Alex Krämer.
Erstmal ein bisschen meckern, denn dafür gibt es gute Gründe. Was die Bundesregierung da auf den Weg gebracht hat, das ist ziemlich teuer und nicht besonders effektiv. Sie setzt in erster Linie auf Förderprogramme. Nach dem Motto, je mehr Milliarden wir raushauen, desto klimafreundlicher. Das stimmt aber nicht. Klimaschädliche Subventionen zu streichen, das kostet zum Beispiel überhaupt nichts, würde aber mindestens so gut steuern wie Förderprogramm Nummer 543 oder 544. Für die Akzeptanz wäre es außerdem besser, die Einnahmen aus dem neuen Preis auf Kohlendioxid dem einzelnen Bürger direkt und transparent wieder zurückzugeben, über eine Pro-Kopf-Rückzahlung am Monats- oder am Jahresende. Das würde sich anfühlen wie eine Nebenkostenrückzahlung, über die sich auch jeder Mieter freut, obwohl es ja das eigene Geld ist, das er da zurückbekommt. Gerade Geringverdiener würde eine solche Klimaprämie außerdem stärker entlasten als das, was jetzt vorgesehen ist, höhere Pendlerpauschale und dergleichen mehr. Zwischenfazit also, teuer, nur halb effektiv und halb sozial. So viel zum Gemecker. Damit zum Lob, denn auch das ist angebracht. Im Klimapaket stecken zwei auf den ersten Blick eher unscheinbare Samenkörner, die aufgehen und Wirkung entfalten können, schneller und kräftiger als heute absehbar. Da ist erstens der Preis auf Kohlendioxid. Ja, der ist niedrig, noch für 5-6 Jahre zu niedrig, um tatsächlich viel zu bewirken. Aber das Instrument, einmal geschaffen, lässt sich relativ leicht nachsteuern. Zum Beispiel dann, wenn sich abzeichnet, dass Deutschland seine Ziele schon wieder reißt. Und da ist zweitens die klare Verantwortung der einzelnen Minister für den Klimaschutz in ihrem Bereich. Klare Ziele für Verkehr, Gebäude und so weiter, runtergebrochen auf jedes einzelne Jahr. Da wieder rauszukommen, wird schwer. Der Druck auf diejenigen, die so bummeln wie bisher das Verkehrsministerium, wird steigen, zumal sie dann verantwortlich sind für EU-Strafzahlungen, die alle treffen. Umweltministerin Schulze hat es also geschafft, Mechanismen einzubauen, die fast automatisch greifen, wenn Deutschland weiter schlammt. Selbstverständlich lassen sie sich dann immer noch irgendwie aushebeln, aber eben nur mit sehr großer Mühe. Gut möglich also, dass irgendwann in ein paar Jahren ein grüner Umweltminister ganz im Stillen vor Svenja Schulze den Hut zieht. Dann nämlich, wenn er den Instrumentenkasten aufklappt, den sie ihm hinterlassen hat. Aber vielleicht ist Schulze ja auch noch selbst im Amt, wenn das nötig wird. Das könnte nämlich schnell gehen. Siehe meine Meckerei von oben.
Die Meinung von Alex Grämer im Echo des Tages. Leipzig am 9. Oktober 1989. An diesem Tag passierte etwas, was in der DDR bis dahin als nicht möglich galt. Zehntausende Menschen marschierten gegen die Politik der DDR-Führung für mehr Freiheit auf den Straßen. Und obwohl die Polizei und andere Kräfte schon bereit standen, um einzugreifen, blieb alles friedlich. Das prägt die Erinnerung vieler, die dabei waren. Ein Festakt im Gewandhaus mit Bundespräsident Steinmeier, ein Erinnerungsgottesdienst in der Nikolaikirche und in diesen Abendstunden ein Lichtfest auf dem gesperrten Ring. Damit würdigt Leipzig heute den 30. Jahrestag. Dirk Henze berichtet vom Innehalten im Leipziger Alltag.
Großstadtgewimmel, ein klassischer Mittwochvormittag in Leipzig. Auch an der Nikolaikirche mitten im Zentrum läuft auf den ersten Blick alles wie gehabt. Die Kirche hat immer Besuch. Gehuldigt als eine historische Wiege der friedlichen Revolution mangelt es ihr nicht an Touristengruppen. Doch heute fallen vor allem Einzelne auf, die nicht nur Fotopunkte suchen, sondern stumm den Glockenturm hinaufschauen, als stünden sie vor einem alten Bekannten. Hier ging es damals los, am 9. Oktober 89.
Ich meine, da war ich nur 30 Jahre jünger, ne? Das war schon ein Aufbruch. Also ich bin manchmal mit dabei gewesen, an dem Tag bin ich nicht gewesen, muss ich ehrlich sagen. Da hatte man Angst.
Gleich neben ihr eine Leipzigerin, die auf ihrem täglichen Arbeitsweg nur vorbeihuschen will. Aber das Datum lässt sie dann doch stehen bleiben.
Wenn ich dran denke, ich war damals Lehrerin und 2/3 meines Kollegiums ist mitgegangen. Also alle die, die keine Staatsbürgerkunde oder was es waren. Und ich denke da immer noch dran mit so einem Gänsehautgefühl, auch heute.
Gleich im nächsten Atemzug aber stellt sie klar:
Ich hatte keine Angst. Und viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die mitgegangen sind, wir hatten einfach keine Angst, weil wir gesagt haben, ja, zu Deutsch, wir haben jetzt die Schnauze voll und jetzt probieren wir mal was. Das ist eine Erinnerung, die kann einem keiner nehmen und man kann es auch nicht irgendeinem Fremden erklären.
Diesen inneren Vorwurf trägt auch der Mann 10 Schritte von ihr entfernt mit sich herum. Er war auch vor 30 Jahren unter den 70.000 in Leipzig.
Das ist ein wichtiges Datum. Wir sind für Freiheit und Demokratie auf die Straße gegangen und haben es geschafft, das System in die Knie zu zwingen, auf Deutsch gesagt. Und deswegen denken wir immer wieder dran.
Inzwischen lebt er in Hessen und wird seine Geschichte dort nicht so recht los.
Die Leute, die hören nicht zu. Man hat das Gefühl, dass man immer alles neu erklären muss. Und da hat man es ein bisschen schwer.
Ein Dilemma, das auch Frank-Walter Steinmeier heute bei seiner Rede zur Demokratie ansprach. Scheinbar dominieren inzwischen andere Themen die Alltagsdebatten, so der Bundespräsident. Dabei seien die Akteure des Herbstes 89 unverändert Inspiration.
Sie haben unsere Demokratiegeschichte, Sie haben einen wichtigen Teil hinzugefügt. Ihnen, den friedlichen Revolutionären, schulden wir nicht nur Respekt, Wir schulden Ihnen gemeinsamen Dank, und zwar aus Ost und aus West.
In sein Werben für mehr Miteinander schloss er ausdrücklich Europa mit ein. Die Wiedervereinigung sei darauf aufgebaut.
Das Glück der deutschen Einheit, das sollten wir nicht vergessen, ist untrennbar verbunden mit dem Zusammenwachsen Europas und dem neuen Vertrauen, das unsere Nachbarn uns nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts wieder geschenkt hatten.
Große Worte mit Lehrbuchreife, davon fallen an diesem Tag viele. Und trotzdem müssen gerade viele Schüler sich erst ihren Weg durch dieses Thema bahnen. Es sind einige Klassen heute auf Ausflug in Leipzig, auch in der Nikolaikirche, Geschichte atmen. Dieser Schüler kommt aus Nordrhein-Westfalen.
Also die Weltkriege werden immer sehr groß behandelt, aber die DDR an sich eher weniger.
Dabei ist die friedliche Revolution historisch gesehen unglaublich jung. Die ganze Kirche ist voller Zeitzeugen. Sie berichten den Schülern Geschichte aus nächster Nähe, die nach wie vor beachtliche Ferne überwinden muss.
Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Das übersteigt ein bisschen meine Vorstellungskraft, weil man ist da nicht dabei gewesen. Dementsprechend umso interessanter das Ganze natürlich, dann von einem Zeitzeugen so genau zu hören.
Lebendige Geschichte heute in Leipzig zu erleben, Dirk Henze berichtete. Noch 22 Tage bis zum ungeregelten Brexit? Auch heute gibt es keine klare Antwort auf diese Frage. In Brüssel sind viele ratlos nach dem letzten sogenannten Angebot des britischen Premierministers Johnson. Heute hat der scheidende Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor dem EU-Parlament das Wort ergriffen. Die Sitzung begann aber ungeplant, und zwar mit einem Blick auf die Ereignisse in Halle, wie Astrid Korall berichtet.
Bevor das Europaparlament in Brüssel heute Nachmittag mit seiner eigentlichen Tagesordnung begann, hielt es inne. Mit einer Schweigeminute gedachten die Abgeordneten der Opfer von Halle. In Gedanken sei man bei den Familien und Freunden der Opfer und bei der Bevölkerung, sagte EU-Parlamentspräsident David Sassoli.
I nostri pensieri sono con le famiglie, gli amici delle vittime e i cittadini tedeschi.
Ins Europaparlament war auch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker gekommen. Galt es doch unter anderem, die Abgeordneten über den aktuellen Stand in Sachen Austritt der Briten zu informieren. Genau einen Tag, nachdem sich der Ton im Brexit-Streit verschärft und der britische Premierminister Boris Johnson vieles daran gesetzt hatte, der EU die Schuld für ein mögliches Scheitern der Brexit-Gespräche zu geben. Dafür fand Jean-Claude Juncker heute deutliche Worte. Man werde dieses Blame Game nicht akzeptieren, mit dem London begonnen habe.
We are not accepting this blame game, which started in London. We have not to be blamed.
Vergangene Woche hatte Boris Johnson neue Vorschläge für einen Brexit-Vertrag vorgelegt. Der Chefunterhändler der EU, Michel Barnier, aber ging heute nochmal Punkt für Punkt durch, warum Brüssel diese nicht akzeptieren kann. So sehe das Konzept etwa keine glaubhaften Kontrollen von Waren vor, die von Nordirland in den EU-Staat Irland kämen. Im Moment, so Barnier, sei man nicht an dem Punkt, eine Einigung zu erzielen.
Nous ne sommes pas au point d'envisager et de trouver un accord.
Dass Boris Johnson überhaupt ein Interesse an einer Einigung mit der EU hat, glaubt Philipp Lamberts von den Grünen nicht. Johnsons Vorschläge seien nur dafür da, einen Austritt aus der EU ohne Vertrag zu erreichen, für den dann die verbleibenden 27 EU-Staaten verantwortlich gemacht werden sollen.
The reality is that Prime Minister Johnson does not want a deal.
Kritische Töne Richtung EU waren vereinzelt aber auch im Europaparlament zu hören. Etwa vom Franzosen Nicolas Bay von der rechten Fraktion Identität und Demokratie. Er warf Jean-Claude Juncker und Michel Barnier vor, eine Position zu verteidigen, die für die Briten und die Mehrheit des britischen Unterhauses inakzeptabel sei und zu einer totalen Blockade führen würde. Dafür würde die EU die Verantwortung tragen. Zwischen Großbritannien und der EU jedenfalls sind die Fronten derzeit sehr verhärtet. Trotzdem, so Michel Barnier, sei eine Einigung mit Großbritannien noch möglich, auch wenn es sehr schwierig sei. Morgen will er sich mit dem britischen Brexit-Minister Steve Barclay treffen. Und nächste Woche werden sich auch die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel mit dem Thema Brexit beschäftigen müssen.
Gesundheitsversorgung ist teuer, aber auch die Beiträge zur Krankenversicherung sind ordentlich. Sie zusammen mit den Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die gesetzlichen Versicherungen hohe Rücklagen ansparen konnten. Und auch wenn heute gerade eine Studie bekannt wurde, die besagt, dass die Kassen der Kassen künftig wieder knapper werden, verspricht ein neues Gesetz aus dem Gesundheitsministerium für das kommende Jahr wahrscheinlich sinkende Beiträge. Was ist das Ziel des Ministers? Barbara Kostolnik berichtet.
Wenn man Jens Spahn so zuhört, fällt auf, dass immer wieder ein Wort fällt.
Wettbewerb.
Oder besser noch.
Mehr und faireren Wettbewerb.
Das fordert der Minister, jedoch keinen Wettbewerb zu Lasten der Patientinnen und Patienten. Spahn kündigt an, dass die Kassen künftig besser überprüft werden, denn
die Kassen sollen nicht im Wettbewerb sein um die Frage, wer die besseren Finanztricks hat, sondern wir wollen einen Wettbewerb um die bessere Versorgung, um einen besseren Service oder auch ums bessere digitale Angebot.
Das Gesetz für einen fairen Kassenwettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung sieht unter anderem vor, dass die finanziellen Lasten zwischen den Kassen besser verteilt werden, um Nachteile auszugleichen, wenn manche Kassen zum Beispiel besonders krankheitsanfällige Versicherte haben, die viel kosten. Für einige Beitragszahler bedeutet ein weiterer Punkt des Gesetzes unter Umständen demnächst bares Geld.
Wichtig für alle Beitragszahler mit Kabinettsbeschluss heute ist auch klar, dass die Krankenkassen, die übermäßig hohe Rücklagen haben, ab dem 01.01.2020 beginnen müssen mit dem Abbau dieser übermäßig hohen Rücklagen, indem sie Beiträge senken und damit ihre Versicherten entlasten.
Sprich, es könnte billiger werden, allerdings nicht für alle gesetzlich Versicherten. Und wenn man einer Studie der Bertelsmann Stiftung glaubt, ist diese Entlastung selbst von kurzer Dauer. Weswegen die Grünen-Abgeordnete Maria Klein-Schmeink auch vorrechnet, dass in den kommenden Jahren erhebliche finanzielle Mehrbelastungen auf die Kassen und letztlich auf die Versicherten zukommen werden. Spahn ahnt das wohl, feiert aber erst einmal sich und sein Gesetz. Zur langfristigen Entwicklung des Beitragssatzes sagt er nichts. Schließlich finden kleinere Revolutionen statt, denn Spahn will auch die Verwaltungsräte der Kassen verkleinern und eine Frauenquote von 40% einführen. Wer ebenfalls vom Gesetz profitiert, sind die Krankenhäuser. Sie bekommen kurzfristig mehr Geld, und zwar einmalig 250 Millionen Euro im kommenden Jahr. Damit sollen etwaige Lohnerhöhungen in der Pflege aufgefangen werden.
Die Forschung, die Jahr für Jahr mit dem Nobelpreis geehrt wird, scheint oft nicht nur unverständlich für uns Nichtwissenschaftler, sondern auch gefühlt weit weg von unserem Alltag. Das ist in diesem Jahr anders. Sogar die Forschungsgebiete der ausgezeichneten Chemiker kennen wir quasi aus unserem Alltag. Carsten Schmiester aus Stockholm.
Es kommt wirklich nicht oft vor, dass der Gegenstand eines Nobelpreises im Saal der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften präsenter ist als dessen neue Träger. Heute war das aber so. Die vielen Journalisten bei der Pressekonferenz hatten ihn nämlich mehrfach oft bei sich. Im Handy etwa oder im Laptop oder in den Aufnahmegeräten oder Kameras. Denn der Nobelpreis für Chemie 2019 geht an drei Wissenschaftler für ihre Beiträge zur Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien. An den 1922 als Kind amerikanischer Eltern in Jena geborenen John B. Goodenough, der nach Angaben der Akademie damit auch der bisher älteste jemals mit einem Nobelpreis ausgezeichnete Forscher ist. Er teilt sich den Preis dann mit dem in Großbritannien geborenen Stanley Whittingham und dem Japaner Akira Yoshino. Die drei hätten eine immer wieder aufladbare Welt geschaffen, heißt es in der Begründung der diesjährigen Preisvergabe. Einzelheiten erklärte Professorin Sarah Snorup-Linse. Die Preisträger haben leichte Batterien mit hoher Leistungsfähigkeit entwickelt, die vielfältig einsetzbar sind, mit tragbaren elektronischen Geräten, Herzschrittmachern oder Elektroautos. Und weil man damit auch Strom aus erneuerbaren Energiequellen speichern kann, machen sie nachhaltigen Energieverbrauch möglich.
Opens up for sustainable energy consumption.
Stanley Whittingham hatte in den 1970er Jahren mit der Entwicklung dieser Batterien begonnen. John Goodenough hatte die Technologie mit der Entwicklung einer anderen Kathode sicherer gemacht und Akira Yoshino hatte sie schließlich 1985 zu praktischer Nutzbarkeit geführt.
Die Fußballfans freuen sich heute auf einen Länderspielabend. Deutschland gegen Argentinien heißt es in Dortmund. Ein Freundschaftsspiel und darüber dürften alle Beteiligten auch relativ froh sein, denn die Voraussetzungen sind hüben wie drüben nicht einfach. Holger Dahl.
Die Absagewelle nimmt kein Ende. Jetzt fällt auch noch der Leverkusener Jonathan Tah aus. Der grippekranke Verteidiger ist der 14. nicht einsatzfähige Nationalspieler. Bundestrainer Joachim Löw muss also bei der Aufstellung neue Wege gehen. Die Debütanten Luca Waldschmidt vom SC Freiburg und Niklas Stark von Hertha BSC werden gegen Argentinien in der Startelf stehen. Auch der Gegner tritt nicht mit der bestmöglichen Mannschaft an. Bei den Argentiniern fehlt unter anderem Superstar Lionel Messi. Das Dortmunder Stadion wird mit rund 45.000 Zuschauern nur zu drei Vierteln gefüllt sein.
Und damit endet das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Im Studio sagt Tschüss, Sabine Rhein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.